Herzlich willkommen zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Katholiken sind eben anders. Was ist nun typisch katholisch? Die Frage nach der Konfession werden eigentlich in unserer Gesellschaft immer weniger gestellt. Das ist nicht schick, darüber spricht man nicht gerne, man müsste sich ja outen. Vielleicht spricht man auch viel mehr über die neueste App auf dem iPhone und was die alles kann. Aber über unsere Religion, über unsere Konfession sprechen wir eigentlich relativ wenig. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Oder vielleicht wird einmal die Frage gestellt, bei der Hochzeit, ja, wie sind Sie eigentlich getauft? Welche Konfession haben Sie? Wie sieht es denn aus mit Ihrem Glaubensleben? Wir stellen jetzt hier in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb diese Fragen. Katholiken sind eben anders. Was ist nun typisch katholisch? Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Bodo Windolf aus München. Von dort aus ist er uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Herr Pfarrer Windolf, herzlich willkommen.
Ja, danke sehr.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1961. Sie haben zunächst Musik studiert, Violoncello im Hauptfach und haben dann das Theologiestudium auf sich genommen und sind 1994 zum Priester geweiht worden und sind Priester seit 2012 in der Pfarrei Christus Erlöser in München-Neuperlach. Herr Pfarrer Windolf, welchen Eindruck haben Sie? Die Frage nach der Konfession, spricht man da in der Gesellschaft noch rüber oder nicht? Wie sieht es denn aus in München?
Eigentlich ist das fast keine Frage mehr. Es ist, so wie der Glaube insgesamt nicht mehr die Gespräche prägt, die man so führt. Aber dass man je nachdem, wenn mal jemand heiratet, dann fragt, ja, bist du katholisch? Oder das kann ich mir schon vorstellen oder das begegnet mir persönlich schon öfters. Wie das allerdings bei Leuten ist, die jetzt nicht vom Berufswegen auftreten als Mitglied in der katholischen Kirche, das entzieht sich zumindest einer gründlichen Kenntnis von mir. Ab und zu ist das sicher auch mal Thema, aber überwiegend eher weniger. Wenn man es in dem Sinne fragt, ob es überhaupt noch eine Rolle spielt, also wenn schon gläubig, ob dann als Katholik oder als evangelischer Christ, das spielt eine im Prinzip immer geringere Rolle. Und trotzdem ist es immer wieder präsent, weil wir als katholische Kirche sowohl im Guten wie auch im Schlechten leider Gottes in letzter Zeit immer wieder auch mit verschiedensten Skandalen dann doch fast noch mehr im Gespräch sind als so manche andere. Also die katholische Kirche, die ist schon, glaube ich, im Bewusstsein leider Gottes im Gros der Bevölkerung wohl überwiegend in einem nicht allzu gutem Licht erscheinend.
Herr Pfarrer Windolf, woran liegt es? Liegt es vielleicht an uns selber, an uns Katholiken, dass wir zu wenig über unseren Glauben sprechen?
Also es liegt einmal mit Sicherheit daran, dass wir uns gerne verstecken, aber das ist jetzt nichts spezifisch Katholisches. Ich glaube, das gilt für die Christen allgemein. Wobei ich durchaus Katholiken kenne, hier in Neuperlach und anderswo, die überhaupt kein Geheimnis daraus machen, dass sie katholisch sind und dass sie es auch gerne sind und auch den Gottesdienst am Sonntag besuchen. Also die Leute gibt es. Ansonsten sind wir natürlich mit einigen unserer Anschauungen so gegen den gesellschaftlichen Trend in verschiedenen Dingen, dass wir von daher sicher als solche dastehen, die doch eher Außenseiter sind. Manche Steilvorlagen geben leider Gottes wir selber, dass wir nicht gut in der Presse sind. Das sind, also am schlimmsten der Missbrauchsskandal, der ja nicht nur die katholische Kirche betrifft, aber da ist sie leider Gottes immer wieder in aller Munde. Das sind Dinge, die wir uns teilweise auch selber anrechnen müssen. Aber nun ja, insgesamt ist in unserer säkularisierten Atmosphäre es immer exotischer, sich überhaupt als Christ zu outen und dann noch als Katholik, wird immer schwieriger. so mein Eindruck.
Ist das denn normal so oder ist das ganz einfach jetzt mal so eine Zeitepoche, dass wir uns ja vielleicht auch herabgesetzt fühlen, wenig sprechen über unseren Glauben und jeder glaubt so ein bisschen vor sich hin und die Kirche bricht dann nach und nach immer mehr zusammen und irgendwann gibt es wieder einen Aufschwung. Wie ist denn das in der Geschichte auch vielleicht zu sehen?
Also diese extreme Art der Säkularisation erscheint mir tatsächlich etwas fast Erstmaliges zu sein. Noch vor wenigen Jahrzehnten war es einfach selbstverständlich, dass man Christ war, dass man entweder Protestant war, evangelisch oder katholisch. Und man war es in der Regel auch sehr selbstbewusst und durchaus auch in Abgrenzung von den anderen Konfessionen und den anderen Religionen sowieso, die man auch viel weniger wahrgenommen hat als heute. Heute leben wir ja Tür an Tür mit Menschen anderen Glaubens, also nicht christlichen Glaubens und dann natürlich auch vielen, die allen Glauben überhaupt abgelegt haben. Ob sich das mal wieder erholt, zu einem Gegentrend wird, wage ich kaum zu bezweifeln. Also im Moment sieht es jedenfalls nicht danach aus, eher danach, dass es wohl eine Minderheit bleiben wird, die sich wirklich zu Jesus Christus bekennt als Christ und dann noch einmal mehr als Katholiken. Ich denke, dass wir so die volkskirchlichen Strukturen, die wir einmal hatten, zumindest so schnell nicht wiederbekommen. Aber gut, man soll dem Heiligen Geist alles zutrauen. Aber es muss ja nicht nur schlecht sein. So das Mitläuferchristentum, das wird es, glaube ich, immer weniger geben. Es wird immer mehr doch diejenigen, es werden immer mehr diejenigen sein, die schon aus auch einer echten persönlichen Entscheidung heraus sich zu ihrem Glauben und dann auch zu ihrer Konfession bekennen.
Mhm. Licht am Horizont?
Ich sehe immer Licht am Horizont. Wer ein Christ ist, muss das Licht sehen. Erstmal sagt Jesus, ihr selber seid Licht. Also wir sind es nicht aus uns, sondern ihr ist das Licht und will es in uns und durch uns sein. Und ich nehme immer wieder sehr, sehr schöne Dinge und ermutigende Dinge wahr. Nicht mehr in der Masse, aber doch in einzelnen Menschen, die suchen, was mich immer sehr, sehr hoffnungsfroh stimmt. Also ich bin alles andere als ein Pessimist. Aber realistisch muss man schon auch sein. Und natürlich leide ich auch darunter, unter den Dingen, unter denen fast alle Priester leiden, dass wir oft ein Dienstleistungsprinzip Betrieb sind, der manches bedient, wo wir einfach sagen müssen, das ist nicht wirklich auch gedeckt in der Sakramentenpastoral und so weiter vom Leben der Einzelnen und der echten Überzeugung der einzelnen Leute, Getauften.
Gut, das ist jetzt mal Status quo, Herr Pfarrer Windolf. Aber ich denke mal, jammern kann ja jeder. Was können wir denn eigentlich ändern? Katholiken sind eben anders. So haben wir ja die Überschrift genannt. Was ist nun typisch katholisch?
Man kann vieles nennen. Also vielleicht ist das Allertypischste und das, was wirklich keine andere Konfession kennt, das ist zunächst einmal der Bischof von Rom, also der Papst, dass von der ganzen Kirchenstruktur her wir jenes Amt haben, das die Einheit in der unglaublich bunten Vielfalt des Katholischen, das es gibt, in einer Person nicht nur symbolisiert, sondern auch verantwortet. Ein Amt, von dem wir glauben, dass es auf das Neue Testament selbst zurückgeht, seinen Ursprung in der Berufung des Petrus zum Ersten unter den Zwölfen hat. Das ist in der Tat das, was uns auch von den Christen unterscheidet, die uns in Fragen der Sakramente, in Fragen des Amtes, der Eucharistie, der heiligen Verehrung und so weiter am nächsten stehen, von denen wir uns im Prinzip nicht unterscheiden. Das sind die orthodoxen Christen. Aber sie kennen das Amt der Einheit wie wir Katholiken es kennen, nicht. Also das würde ich mal als das strukturell zumindest als das herausragende Merkmal ansehen. Und das prägt natürlich auch das Leben des überzeugten Katholiken. Der Bischof von Rom ist uns nicht gleichgültig. Was der Papst sagt, kann einem Katholiken nicht gleichgültig sein. Das beten wir in jeder Eucharistie, dass wir katholisch nur sind, wenn wir es zugleich auch in Einheit, in Glaubenseinheit mit dem Bischof von Rom, sprich mit dem Papst sind. Das heißt nicht, dass man immer einer Meinung mit ihm sein muss. Aber es spricht ganz klar, wenn er als der Bischof von Rom spricht, als der Universalhirte der Kirche, dann ist das nicht ein Statement neben anderen, sondern dann hat das schon maßgebliche Bedeutung für den, der überzeugt Katholik ist.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Katholiken sind eben anders. Was ist nun typisch katholisch? Darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Bodo Windolf aus München. Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Katholiken sind eben anders. Was ist nun typisch katholisch?
Es war zum Beispiel im Mittelalter etwas ganz Selbstverständliches, über die Frage nachzudenken, was ist eigentlich, wenn der Papst selber heretisch wird, also der Papa Hereticus. Das war eine Frage, über die man nachgedacht hat. Und so die Vorstellung, die viele haben, der Papst macht den Mund auf und es kommt eine unfehlbare Bemerkung heraus und jeder Katholik, der muss Ja und Amen dazu sagen, das ist einfach eine Karikatur. Die Leute wussten sehr zu unterscheiden, und das war ja auch im Verlaufe der Kirchengeschichte immer mehr als notwendig, zwischen dem Papst als Menschen, von dem man immer wusste, dass er fehlbar war. Es gab ja nun auch in der Geschichte tatsächlich höchst unerfreuliche Päpste, was die Lebensführung betraf und so weiter. Und dem, was er Kraft seines Amtes getan und gesagt hat, das war natürlich immer, ich würde jetzt nicht einfach hin sagen, Gesetz, aber das war zunächst einmal maßgebend. Und da darf man ja auch nicht alles auf eine Ebene tun. Wenn der Papst ex cathedra spricht, also seine höchste Autorität in Anspruch nimmt, beispielsweise seit der Verkündigung des Unfehlbarkeitsdogmas, ist das erst zweimal in diesem engen Sinn geschehen, also ganz explizit, dann sieht man, dass man da einfach unterscheiden muss. Das heißt nicht, das meinte ich vorhin, das ist niemals einfach nur ein Statement unter anderem auf der Ebene irgendeines Theologen beispielsweise, der seine Meinung von sich gibt. Aber nicht alles, was der Papst sagt, ist schon von vornherein über jeden Zweifel erhaben. Also da muss man, glaube ich, schon sehr, sehr aufpassen, dass wir uns da auch nicht selber in ein falsches Licht rücken.
Aber damit wird ja oft argumentiert, dass eben das, was der Papst sagt, Gesetz ist und dass die Katholiken genau das tun.
Nun ja, eben, deswegen sage ich ja, da sind auch Vorstellungen im Schwange, die eine Karikatur dessen sind, was wir als Katholiken wirklich glauben. Wie gesagt, der Papst, also ich habe, wenn ich das in Klammern einfügen darf, der Papst ist so gewissermaßen jene Person, in der sich vielleicht am deutlichsten etwas unterscheidend Katholisches kristallisiert. Aber katholisch sein ist viel, viel mehr als auf den Papst hören. Nur daran kommt man eben nicht vorbei, und das drücken wir auch, ich habe es vorhin schon gesagt, in jeder Eucharistiefeier aus, was auch der Grund ist, warum wir Katholiken mit den orthodoxen Christen übrigens der Auffassung sind, dass wir nicht jeden zur Eucharistie einladen, sondern dass die Voraussetzung die Glaubensgemeinschaft für uns Katholiken mit dem Papst ist und für orthodoxe Christen ist es die Zugehörigkeit zur eigenen Konfession. Ich würde ganz gerne das Thema noch ein bisschen weiter ausholen. Ursprünglich ist katholisch sein kein Konfessionsbegriff. Es taucht zum ersten Mal um das Jahr 110 aus der Feder von Ignatius von Antiochien, einem Bischof, auf, der in einem seiner Briefe schreibt, denn da, wo Jesus Christus ist, ist auch die katholische Kirche. Da erscheint dieser Begriff zum ersten Mal, Katholos, also das Ganze umfassend, dass die Welt insgesamt. Und das, was hier gemeint ist, das müssen wir zunächst einmal auf Gott beziehen. Gott ist in diesem Sinn, also nicht konfessionell, sondern in diesem Sinn katholisch. Jesus Christus ist Mensch geworden, nicht nur für das Volk der Juden. Der jüdische Glaube ist eben nicht katholisch, sondern ist allein auf das Volk, das jüdische Volk bezogen. Nur wer zu diesem Volk gehört, ist Jude und damit Glied des Volkes Gottes. Sondern das Neue mit Christus ist der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden. Also der Bezug auf alle Menschen ohne jede Ausnahme. Das ist der ursprüngliche Sinn von katholisch. Und in dem Sinn müsste das im Übrigen auch der Anspruch aller christlichen Kirchen oder christlichen Gemeinschaften sein. Wo Jesus Christus ist, ist auch die katholische Kirche. Das ist der Ursprung. Das ist später, also eine Absetzung gegenüber anderen Glaubensrichtungen, dem Nichtchristlichen, dass es später ein Abgrenzungsbegriff innerhalb des Christlichen wurde, das ist eine Sache der Geschichte, weil es Kirchentrennungen gegeben hat, aber nicht das ursprünglich Gemeinte. Und ich glaube, dass wir uns als Katholiken auch selber einen großen Gefallen tun, wenn wir uns nicht einfach nur als eine Konfession unter anderen verstehen, sondern im Blick haben, wir wollen, und das ist dann wieder wirklich was typisch Katholisches, wir beziehen uns auf das Ganze, das drückt sich aus im Beten. Jemand, der nur für sich selber betet, nur für die eigene Konfession, tun wir sowieso nicht, aber das Gebet muss allumfassend sein. Wir glauben, hoffen, lieben für alle Menschen, beten für alle Menschen. Wenn wir Eucharistie feiern als Katholiken, soll immer die ganze Welt darin Platz haben, weil wir mit Gott hoffen, beten, dass ja vielleicht sogar mal alle Menschen gerettet werden. Wir wissen, da können wir dem Gericht Gottes nicht vorgreifen. Aber das ist jedenfalls die Uraussage. Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Und das ist so das Urkatholische, was dieser Begriff meint und anzielt.
Sind denn wirklich Katholiken anders, Herr Pfarrer Windolf, oder sind Katholiken wie jeder konfessionell Gläubige?
Tja, wir sind ja innerhalb unserer Konfession sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde mal für die sprechen, die ganz bewusst katholisch sind. Ein Merkmal habe ich schon genannt, die Glaubenseinheit mit dem Papst. Was uns als Katholiken, da sind uns jetzt die evangelischen Christen räumlich einfach näher, unterscheidet, das ist natürlich zunächst einmal auch, dass es die 7 Sakramente gibt, das Amt in der Kirche, das Bischofsamt, das Priesteramt, also das Amt der Weihe, das evangelische Christen nicht kennen. Daher auch die sakramentale Struktur der Kirche, die in der katholischen Kirche sehr viel deutlicher wird als in der evangelischen Konfession. Was uns für uns typisch ist, also für den echten Katholiken, es gibt ja auch sehr, sehr enge und sehr, sehr gesetzlich orientierte, das ist das berühmte katholische Und. Um nur zwei, drei Beispiele zu nennen, wenn evangelische Christen sagen, allein die Gnade, dann sagen wir Katholiken die Gnade und die Werke. Wenn wir von der Bibel sprechen, sagen evangelische Christen allein die Bibel, sola scriptura, wir sagen, ja, die Bibel natürlich und die Tradition, in der die Bibel gelesen wird und aus der heraus sie überhaupt erst entstanden ist. Und dass allein Christus, das betrifft die Rechtfertigungslehre, da sind wir als Katholiken überzeugt, ja, es ist alles Gnade, aber Gott handelt nicht allein. Christus handelt nicht allein unser Heil, sondern wir sind also nicht nur Objekt der Erlösung, sondern wir sind Subjekt der Erlösung. Er handelt nicht ohne uns, so wie Augustinus einmal gesagt hat, er hat uns ohne uns erschaffen, aber er rettet uns nicht ohne uns. Dass wir also mitwirken an unserem Heil, das ist etwas ganz zentral Katholisches. Das betrifft jetzt, erscheint jetzt vor allen Dingen so das Theologische, das scheint vor allen Dingen theologische Gedanken zu sein, die aber doch auch eine sehr starke praktische Bedeutung haben. Ich wirke mit an meinem Heil, getragen, in allem getragen von der Gnade Gottes. Also da können wir mit Martin Luther, mit evangelischen Christen mitgehen, aber niemals ohne uns. Wir wirken das Heil mit. Und wir können auch etwas für die anderen tun. Das ist ein Gedanke, der auch etwas typisch Katholisches ist, dass wir stellvertretend mitwirken dürfen an der Erlösung der ganzen Schöpfung. Mit Paulus gesprochen, ein ja nicht ganz einfach zu verstehendes Wort, dass wir durch das, was wir tun, ergänzen, was an der Gnade Christi noch fehlt. Ein schwieriges Wort möchte ich jetzt gar nicht ausführlich erklären, aber wir sind da einfach als Kirche mitgenommen in das ganze Heilswerk und das würde ich als etwas sehr, sehr typisch Katholisches bezeichnen.
Das heißt, wir wirken aktiv am Heil mit, um es nochmal klar so zu verstehen.
Genau.
Ja. Mhm. Können Sie da ein Beispiel nennen? Wie machen wir das?
Ja, also indem ich bete, indem ich den Gottesdienst besuche, ich formuliere es ganz gerne so, wenn wir beten, wenn wir am Sonntag in die Kirche gehen, wir dürfen niemals alleine gehen. Wir haben immer und müssen immer Menschen mit dabei haben, vor allen Dingen jene, die nicht gehen. Und in diesem Bewusstsein, den Gottesdienst zu besuchen, in diesem Bewusstsein zu beten, ich tue es auch für die, die nicht mehr beten. Ich tue es für die, denen die Kirche überhaupt nichts mehr sagt. Und die sind durch mich, durch mein Gebet, durch meine Gedanken mit präsent in der Eucharistie. Ich nehme sie mit zum Altar, halte sie Gott hin. Ich würde nicht sagen, dass das evangelischen Christen einfach in fremd ist, aber das müsste jeden Katholiken eigentlich innerlich erfüllen, wenn er es ja einfach im Vollsinn des Wortes ist. Wir sind eingeladen, mitzuwirken am Heil der anderen. Das heißt nicht, dass wir es wirken. Wirken tut es allein Gott. Aber wir dürfen mithelfen. Das ist auch ein Geheimnis der Erlösung, ein Geheimnis Gottes, wie er uns da einbezieht. Das muss man gar nicht so hundertprozentig auseinanderklamüsern. Entscheidend ist, dass so wie Jesus es getan hat, er ist nicht durch Galiläa alleine spaziert als Solist und hat große Predigten geschwungen, sondern er hat hat Frauen und Männer und insbesondere eben die 12, die Tag und Nacht bei ihm waren, die hat er mitgenommen, damit sie mithelfen an seinem Werk.
Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Katholiken sind eben anders. Was ist nun typisch katholisch? Ich lade Sie jetzt ein, sprechen Sie mit. Sie können gerne anrufen und auch Ihre Meinung dazu sagen. Sind Katholiken anders und was ist denn nun typisch katholisch? Viele Eindrücke und Informationen hat uns jetzt schon Pfarrer Windolf aus München gegeben. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Katholiken sind eben anders. Was ist nun typisch katholisch? Wir sprechen darüber mit Herrn Pfarrer Bodo Windolf aus München. Herr Pfarrer Windolf, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Eine anonyme Hörerin aus Österreich. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott, Herr Martin. Und ich danke mir sehr für die Sendung. Und das ist ja wirklich ein Thema, was einem wirklich unter den Nägeln brennt. Und da muss ich dazu sagen, ich lebe hier in einer Siedlung, wo, als die Kinder klein waren, gut durch Erstkommunion, Vorbereitungs- und Firmenvorbereitungsunterricht, man eben auch da zusammengehalten hat, in die Kirche auch gefunden hat, mehr oder weniger, muss ich sagen, ja. Und jetzt, wo die Kinder aber groß geworden sind, da sind die mehr die Erwachsenen unter sich und es kommen natürlich dann auch wieder Wechsel vor, wo die Kinder, die wieder dort wohnen, die ausgezogen sind. Und wenn man so im Kontakt ist mit allen, dann merke ich, dass es jetzt einfach ein brisantes Thema ist. Und einer sagte mir mal beim Gehen durch den Hof, was, ich gehe noch in die Kirche. Ich gehe noch in die Kirche. Ja, bei einem Aufdecken eines Skandals wieder. Ich sage, ja, ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich katholisch sein darf. Und ich leide einfach auch mit an der Kirche, wenn so etwas ist. Aber ich kenne unendlich viel mehr, die eben auch heiligmäßig leben. Und so setzen sich diese Gespräche fort. Und was ich ganz stark merke, und da bin ich auch unterstützt durch die geistliche Gemeinschaft, die mir da Orientierung gibt und genährt durch Radio Horeb, dass vor allem ein Erkennungszeichen doch von uns sein sollte, die Freude.
Ja, gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Ja, und ich merke, ja, und ich merke, dass man auch darauf angesprochen wird, dass du bist immer gute Dinge und ja, und dann, sie beobachten einen mehr, als man meint. Und ich sehe, dass sie es sehr schätzen, dass man sich zum Beispiel auch für ihre Interessen einfach interessiert, ohne jetzt zu moralisieren, was sie sich dann direkt manchmal auch erwarten, merke ich, dass sie einem herausfordern. Ich sage von mir aus gar nichts, aber sie wissen, wie ich eingestellt bin, dass ich täglich zu einer Messe gehe und
vielleicht darf ich da kurz mal, es ist ganz interessant, was Sie sagen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine allgemeine Erfahrung. Wir werden oft sehr kritisch beäugt, belächelt, abgelehnt und trotzdem gibt es eine Erwartungshaltung uns gegenüber. Und deswegen ist auch die Enttäuschung über die Kirche oft besonders groß, wenn wir uns in so manchen Dingen eben nicht mehr unterscheiden von dem Verhalten anderer. Und von daher glaube ich, dass wir eigentlich mit viel mehr Mut auch zu dem stehen sollten, wozu wir stehen. Letztlich, es wird immer Ablehnung geben, aber Achtung und Respekt gewinnt man vor allen Dingen dadurch, dass man einfach Rückgrat zeigt und natürlich kein verdrießliches Gesicht macht. Da würde ich sagen, das ist ein schlechter Katholik. Das steht mir nicht zu urteilen. Es gibt natürlich auch wirklich schwierige Lebenssituationen, wo man jetzt nicht vor Freude jauchzt, aber trotzdem so eine Grundfreude, auch mitten in schweren Situationen. Manchmal gibt es natürlich auch Krankheit, Depression, das möchte ich jetzt mal außen vor lassen. Aber so eine Grundfreude muss einen echten Katholiken, ich würde es auch sagen, einen echten Christen auszeichnen. Und vielleicht ist eine der großen Aufgaben einfach durch die Freude, die wir zeigen und die Freude, die wir weiterschenken, auch Zeugen zu sein. Und ich glaube, dass sich Menschen in schwierigen Situationen dann doch am ehesten an solche wenden, denen nicht alles, die nicht alles für egal halten, wo alles beliebig ist, sondern die eine innere Überzeugung ausstrahlen und sichtbar machen, dass sie aus einer Quelle leben, aus einer Kraft, die von weiter her kommt als hier von dieser Erde.
Gut, jawohl, danke schön. Es geht jetzt weiter mit einer nächsten Anruferin. Es ist Frau Pluschka aus Coburg. Grüß Gott.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die klaren Sätze, die ich von Ihnen gehört habe über das Ding, was ist typisch katholisch. Ich wohne in Coburg und es ist eine Stadt, wo das Evangelische überwiegt, also die Protestanten. Und dennoch glaube ich, dass ich Stellung nehmen muss, wenn eben diese Fragen auftauchen. Ja, wir sind doch alle Christen und wir haben doch einen Gott und wir glauben alle das Gleiche. Stimmt alles. Und die von der Taufe aus sind wir Christen und wir wollen uns gern haben und lieben uns auch. Aber ich muss auch immer wieder darauf aufmerksam machen, es unterscheidet uns doch etwas. Und eben die Sakramente, die Weihe unserer Priester und die Eucharistie. Und naja, das ist doch bei uns das Abendmahl. Und dann sage ich, nein, das ist es nicht. Und jetzt bin ich so froh, dass Sie sich so klar mit den Sätzen mir gesagt haben, so kannst du argumentieren. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie wieder einmal gehört habe. Ich habe Sie schon einmal über referieren hören. Und es war, glaube ich, nur ein ganz kleiner Beitrag vor dem Gottesdienst. Und zwar über das Wort, über den Satz, was ist Wahrheit? Und damals habe ich mich so gefreut, weil Sie auch so klar und deutlich über diese Wahrheit gesprochen haben. Und wenn ich bin ja jetzt schon 80 Jahre, wenn ich auf der Suche war nach dem, was ich glaube, ja gut, das habe ich mitbekommen aus der Jugend, aber wenn man älter wird und gefragt wird, muss man wirklich genau Antwort geben können und sagen können, warum man glaubt und warum man gerade das glaubt. Und das war eben Ihre Ausführung über die Wahrheit so schön, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber von da ab habe ich erfahren, wenn ich glauben will und auf der Suche bin nach dieser Wahrheit, wird sie mir offenbart. Und ich kann eben auch, wie die Hörerin vor mir schon gesagt hat, Freude empfinden und dankbar sein, dass ich mir nicht einbilde, mein Glaube ist der Richtige. Er ist der Richtige. Dankeschön.
Ja, ich danke auch. Danke auch. Danke. Ich darf vielleicht, würde gerne noch eins ergänzen, was ich vorher nicht gesagt habe. Ich habe die Heiligen genannt, aber jetzt aus meinem persönlichen, ganz tiefen Empfinden bin ich so froh, dass wir die Gottesmutter haben. Ich merke manchmal geradezu physisch, was es heißt, die Mutter Jesu, dass die Mutter Jesu keine, bei so vielen evangelischen Christen keine Bedeutung hat. Und das ist etwas, was unseren katholischen Glauben so belebt und innig macht, was ja, das würde ich auch als etwas unbedingt spezifisch Katholisches ansehen, das auch orthodoxe Christen natürlich haben, aber wie gesagt, wir leben ja doch, uns sind Evangelische näher. Also das ist auch etwas, was den Katholiken ausmachen sollte, eine gute Beziehung zur Gottesmutter. Ich mache die Erfahrung, dass das hilft. Dass es unglaublich hilft. Also ich weiß, ja, ich wundere mich manchmal, klar zu sein, klar und trotzdem sehr weit. Und ja, das ist etwas, was in so einer Sendung nicht fehlen darf.
Wunderbar.
Auch erwähnt werden.
Dankeschön, Herr Pfarrer Windolf. Dankeschön, Frau Pluschke, für Ihren Anruf. Jetzt geht es weiter nach Kempten zum Herrn Nauls. Grüß Gott, Herr Nauls.
Grüß Gott. Also ist folgendes: Ich bin ja seit meinem 6. Lebensjahr, kann ich sagen, überzeugter Christ und Katholik. Und ich bin damals, während andere schwimmen gingen, habe ich den Schwimmunterricht geschwänzt und bin lieber in unsere Propsteikirche gegangen. Da musste ich feststellen, dass also schon die durch diese ganzen Kunstschätze, die wir hier haben, die unterscheiden sich schon mal von einer evangelischen Kirche. Wenn ich in eine evangelische Kirche reingehe, dann komme ich mir vor wie in einer Turnhalle. Also da ist irgendwie totale Tristesse und Nüchternheit. Und ich finde, da werde ich auch oft angegriffen, dass wir Katholiken und Rom und so, dass wir so viele Kunst und Prunk hätten. Ne? Aber diese Kunst ist ja zum Wohle, die ist ja zum Lobpreisen des Herrn gedacht. Die ist nicht zur persönlichen Bereicherung, sondern wir müssen diese Kunstschätze sollen doch darstellen, dass ich hier in einem besonderen Gotteshaus bin, das sich von normalen privaten Häusern abhebt. Und dann sage ich, werde oft darauf angegriffen, wieso bist du noch Katholik und Christ und so, ne? Dann sage ich immer, stell dir die Eins vor, die Eins ist Christus und die Null ist dein Leben. Wenn du die Eins ganz da hinten tust, dann ist dein Leben im Prinzip, bleibt es wertlos. Und wenn du die Eins ganz nach vorne, also Christus, an die erste Stelle stellst, dann ist jede Null dahinter eine Bereicherung. Ne? Und
ja, es ist ein schönes Bild. Vielleicht, also ich möchte Sie da sehr bestätigen, wobei hinzuzufügen ist, dass es inzwischen ja auch katholische Kirchen gibt, die leider nicht viel besser als eine Turnhalle aussehen. Das ist ein Purismus, der seit einiger Zeit oder in den 60er, 70er Jahren eingezogen ist, aber Gott sei Dank wieder zurückgeht. Das, was uns da auch auszeichnet, ich würde es mal mit einem etwas modernen Wort bezeichnen, das ist ganzheitlich. Der Katholik lebt nicht nur im Kopf, also nicht nur vom Hören des Wortes, sondern betet mit dem ganzen Leib. Wir knien, wir stehen, wir sitzen, das hat alles seinen eigenen Ausdruck, insbesondere auch das Knien. Und wir sehen, wir hören, wir sehen einen Abglanz von der Herrlichkeit Gottes, gerade die Barockzeit ist voll davon. Und auch die Sakramente, sie möchten im Leib, in der Materie, durch die Materie etwas ausdrücken, ja, etwas zutiefst Geistliches, dass wir Gott durch den Leib hindurch berühren dürfen. Und das ist mal das eine, und diese andere Geschichte, die bringt mich regelmäßig in Rage, dass wir so viele Kunstschätze hätten und es gibt lauter arme Leute. Ich denke mir auf Folgendes: Wenn wir jemanden einladen, dann setzen wir ihn nicht auf Holzschemel und einen Holznapf vor und Brot und Wasser und sagen ihm die 100 Euro, also das hat jetzt 3 Euro gekostet und die restlichen 97, die spenden wir an Bedürftige, sondern wir ehren den Gast, indem wir den Tisch schön decken, Blumen hin. Es ist im Prinzip, streng genommen ist das alles Luxus, eventuell, also das schönste Geschirr, was wir haben. Und das ist uns wichtig, dass wir durch die Schönheit der Dinge denjenigen ehren, der unser Gast ist oder bei dem wir zu Gast sein dürfen. So ist es ja, wenn wir in der Kirche sind. Das andere darf nicht fehlen, aber stelle immer wieder fest, dass diejenigen, die auch Geld für den lieben Gott übrig haben, für einen schön gefeierten Gottesdienst, für schöne Musik, auch das kostet Geld, dass die ihr Portemonnaie auch für die Armen öffnen. Da werden oft Dinge gegeneinander ausgespielt, was uns auf eine komplett schiefe Bahn bringt. Das Soziale ist etwas ganz Wichtiges und da müssen wir uns als Katholiken wahrhaftig nicht verstecken. Viel, viel Not, allein in unserem Land, aber auch in anderen Ländern, Kontinenten, wird von Menschen, es gibt ganze Orden, die sich allein dem widmen, dem Gebet und der Linderung der Not armer Menschen. Also da brauchen wir uns nicht zu verstecken und dürfen uns durch solches Gerede auch nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Gut, danke schön für Ihre Ausführungen. Jetzt darf ich eine nächste anonyme Hörerin begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Meine Frage bezieht sich auf die Auswirkungen auf das Weltgeschehen. Also es gibt ja Menschen auf der Welt, die sagen, ich habe Talente, ich habe gute Anlagen, die gilt es zu entfalten. Gebet, Sakramente brauche ich nicht. Und jetzt meine Frage, wenn die Welt oder die Menschen auf der Welt praktisch nur noch auf dieser Dynamik passieren würde, also gute und schlechte Einsichten und Anlagen würden die Menschen ausleben ohne Gebete. Also das wäre so die eine Darstellung des Weltgeschehens und die andere im Unterschied dazu. Die Menschen, die sagen, nein, ich will Gott einladen, ich will seine Einwirkung haben und sein Durchstrahlen in der Welt. Da wollte ich Sie eben bitten, dass Sie vielleicht noch verfeinern. Sie haben schon ein bisschen dargestellt den Unterschied. Sie haben gerade gesagt, durch Gott können wir ihn eigentlich auch berühren durch die heiligen Sakramente. Wir können ihn ehren und wir entfalten auch soziale Aspekte. Und es wäre eben lieb, wenn Sie das vielleicht noch ein bisschen verfeinern, gerade für Menschen, die eben sich berufen, ich bin doch talentiert und es reicht einfach, das zu entfalten.
Ja. Gut, danke schön.
Danke.
Ich würde wieder antworten mit dem katholischen Und. Ein Katholik, der nur betet, aber seine Arbeit schlecht macht, ist ein schlechter Katholik. Ein Katholik, der seine Talente, die Gott ihm mitgegeben hat, entfaltet, der lernt in der Schule und da ersetzt Gott nicht, auch durch Gebete nicht, was wir selber tun können, der nach bestem Wissen und Gewissen die Pflichten erfüllt in der Welt und alles tut, dass er was weiß, dass er die Sachen, dass er sein Handwerk oder seinen Beruf wirklich gut ausführt, das ist seine Pflicht. Und der Katholik weiß aber auch, dass wir, oder überhaupt der Christ, dass wir unsere Talente nicht aus uns selbst haben. Die letztlich ist Gott es, von dem wir alles haben und viele, viele Menschen, die uns helfen, die zu werden, die wir dann durch die Schule hindurch, durch Ausbildung und so weiter hindurch geworden sind. Und das ist der Grund, warum der Katholik weiß, das, was ich tun kann, das tue ich. Und ich vermag nicht alles, sondern es braucht immer auch die Gnade, es braucht immer auch die Hilfe, dass es gesegnet ist, was ich tue. Es bekommt nochmal eine neue Qualität, wenn ich es unterstütze durch mein Gebet. Also es wäre einfach unkatholisch, das eine gegen das andere auszuspielen. Beides gehört zusammen. Ich glaube, es war Ignatius von Loyola, der einmal gesagt hat, so zu handeln, als würde alles von mir selber abhängen, aber zugleich zu wissen, dass alles von der Gnade Gottes abhängt.
Gut, danke. Es geht jetzt weiter mit einer nächsten Hörerin aus Mainz. Frau Winter, grüß Gott.
Grüß Gott, mein Name ist Binder und ich bin evangelische Christin, mit einem katholischen Mann verheiratet gewesen. Meine Tochter ist auch Katholikin und die Enkelinnen. Ich war im Kirchenvorstand und im Ökumeneausschuss und ich fühle mich ein wenig von dem, was also die Anrufer und Anruferinnen gesagt haben, sehr an den Rand gedrängt. Drei Dinge möchte ich sagen. Danke an den Pfarrer, der sehr dezidiert das auseinandergehalten hat, auch das evangelisch Positive. Meine zwei Fragen, die ich habe, ist zum einen, hat die damals nur eine Kirche, also die katholische Kirche, nicht auch profitiert von Luther im Laufe der Jahre danach, die Das zweite ist zur Kommunion bzw. zum Abendmahl. Es heißt ja in der katholischen Kirche, in die ich auch oft gehe, Geheimnis des Glaubens. Warum muss uns bis zum letzten Buchstaben gesagt werden, was geschieht während der Kommunion? Und das dritte ist, ich habe eine sehr nette, liebenswerte katholische Nachbarin, mit der ich auch oft zusammen bete, und im Blick auf Maria. Wenn ich mir vorstelle, Maria war 14 Jahre alt, höchstens, und dieses junge Mädchen wusste eigentlich nicht, wie ihr geschieht, als Gott sie angesprochen hat, und sie hat sich geöffnet und hat gesagt, ja, Gott, zeig mir den Weg, ich will ihn gehen, was du mit mir vorhast. Und wenn ich dann sehe, was heute alles von ihr abverlangt wird, als Erlöserin der Welt, als Miterlöserin, und dann stelle ich mir dieses Mädchen vor, wie erschrocken sie ist, was man alles von ihr erwartet.
Ja, danke schön. Vielleicht bis hierhin. Herr Pfarrer Windorf, wir haben jetzt noch knappe 3 Minuten Zeit, wenn Sie vielleicht darauf antworten können.
Ja, ich fange vielleicht mit dem letzten an. Maria ist ja erstens älter geworden, und ich denke, dass sie als 12-, 13-, 14-jähriges Mädchen sehr, sehr genau gewusst hat, was ihr geschehen ist. Von der menschlichen, von der Glaubensreife her hat Gott sie ausgewählt zur Mutter seines Sohnes, nicht als ein passives Werkzeug, sondern die ein vollgültiges Ja, mir geschehe nach deinem Wort, gesagt hat, dass sie dann später durch ihr ganzes Leben erst einholen musste. Aber das gilt für alle Christen. Jedes Ja, das wir sagen, müssen wir immer wieder auch in der Zukunft einholen. Und mit dem Ausdruck Miterlöserin bin ich selber auch nicht sehr glücklich. Den halte ich für sehr missverständlich. Aber in dem Sinne, dass auch sie, dass Gott uns nicht ohne unser Mitwirken, ohne das Ja-Wort seiner Mutter, er will unsere Einwilligung. Gott handelt nicht einfach an unserem Willen vorbei. Und durch ihr bei Christus sein hat sie an seinem Werk mitgeholfen, im endlichen Abstand von Schöpfer und Geschöpf. Aber er hat sie hineingenommen. Das, in aller Kürze. Die Eucharistie können wir auch als Katholiken überhaupt nicht erklären. Deswegen beten wir Geheimnis des Glaubens. Wir glauben, das, was wir glauben, ist die bleibende Präsenz, also nicht nur die in Uso, also im Vollzug, im Empfang der Hostie, sondern dass Christus nicht zurücknimmt, was er schenkt, nämlich die Gegenwart in der Eucharistie. Ich glaube, wir alle leiden darunter, dass wir nicht alle gemeinsam zum Tisch des Herrn gehen können. Aber ich glaube, dass wir die Spaltung der Konfessionen, dass es auch ein Akt der Wahrhaftigkeit ist, dieses Leiden auszuhalten, in Liebe auszuhalten. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Die erste Frage fällt mir jetzt nicht mehr richtig.
Auch eine Reformation stattgefasst.
Also ja, genau. Also dazu ganz kurz, in der Tat, die Reformation ist nicht zuletzt auch durch das Versagen der damaligen Päpste, der damaligen katholischen Kirche zustande gekommen. Ich selber kann mir vorstellen, genau wissen wir es nicht, dass Martin Luther die Berufung zu einer Reform gehabt hätte. Ob er sich hätte durchsetzen können, das wissen wir nicht. Es ist die Reformation, das heißt die Trennung, die furchtbare Trennung der Christenheit geschehen. Möglicherweise bei allem, was ich selber auch an Martin Luther bewundere, was ich aber auch hochproblematisch finde an seiner Gestalt, ob er seine Sendung, die er hatte, wirklich erfüllt hat. Nun ja, das muss letztlich Gott selber entscheiden. Dass Gott die Trennung hätte haben wollen, kann ich mir nicht gut vorstellen. Aber es hat immerhin leider Gottes dieser Trennung bedurft, dass die katholische Kirche wachgerüttelt wurde und dann das schon längst überfällige Konzil, nämlich das Tridentinum, das zur Reform der katholischen Kirche geführt hat, ermöglicht hat. Also von daher ist da absolut was Wahres dran.
Gut,
was Sie sagen.
Dankeschön, Herr Pfarrer Windolf, für Ihre Ausführungen. Die Sendezeit ist nun am Ende. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und auch bei allen Zuhörern, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung zum Nachhören auf CD 08328 921 120, die Telefonnummer. Und auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es die Sendung auch als MP3-Datei zum Herunterladen. Herr Pfarrer Windolf, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne, geleite und behüte euch und alle, die wir im Herzen tragen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.